Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Gaza-Krieg hat es erneut viele Tote gegeben. Bei einem israelischen Luftangriff auf Khan Yunis im Süden des Gazastreifens sollen 90 Menschen getötet und 289 verletzt worden sein. Diese Zahlen gab das von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium bekannt. Unabhängig überprüfen lassen sie sich nicht. Das israelische Militär erklärte, der Angriff habe zwei ranghohen Hamas-Führern gegolten.
Nach einem massiven israelischen Luftangriff im Süden von Gaza, Chaos und Verzweiflung. Viele hatten hier in Khan Yunis Schutz gesucht, waren den Evakuierungsaufrufen des israelischen Militärs gefolgt. Die Hilfskräfte, die kamen, wurden auch angegriffen. Es gab viele Tote. Das hier sollte eine sichere Zone sein. Die Menschen waren hierhin geflüchtet. Jetzt sammeln wir die Überreste von getöteten Kindern mit unseren bloßen Händen auf. Viele Verletzte, unter ihnen auch Kinder, werden ins Nasser-Krankenhaus gebracht. Doch das kann mittlerweile keine Patienten mehr aufnehmen. Eine medizinische Versorgung ist kaum noch möglich. Es fehlt an Treibstoff für Generatoren und an Ärzten. Ziel des Angriffs, laut Angaben des israelischen Militärs, Mohammed Deif, Chef des militärischen Flügels der Hamas. Er gilt als einer der Drahtzieher der Terrorangriffe vom 7. Oktober. Mit einem weiteren Hamas-Anführer soll er sich auf diesem Gelände in Khan Yunis aufgehalten haben. In israelischen Militärkreisen geht man davon aus, dass Deif bei dem Angriff getötet wurde. Offiziell ist es von israelischer Seite noch nicht bestätigt. Die Hamas dementiert das. In Israel gehen Angehörige und Unterstützer der Geiseln in einem Protestmarsch nach Jerusalem. Viele sind besorgt, dass der Angriff in Khan Yunis die Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung der Geiseln zum Platzen bringen könnte.
Und damit zu Sophie von der Tann in Tel Aviv. Welche Auswirkungen könnte dieser Angriff heute haben?
Ja, das ist im Moment schwer abzuschätzen. Es gibt Angehörige von Geiseln, die sich sehr kritisch geäußert haben. Die befürchten, dass dieser Angriff in Khan Yunis die Verhandlungen zum Scheitern bringen könnten. Ein Sprecher der Hamas hat gesagt, dass diese Angriffe zu diesem Zeitpunkt mitten in den Verhandlungen zeigen würden, dass Netanyahu ein Abkommen untergraben wolle. In der israelischen Regierung und in israelischen Sicherheitskreisen sieht man das anders. Da ist man der Meinung, dass man die Hamas damit geschwächt hätte, den Druck auf die Hamas erhöhen würde und das auch positive Auswirkungen auf die Verhandlungen haben könnte. In Israel sind jedenfalls die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft, weil man erwartet, dass es möglicherweise zu verstärktem Raketenbeschuss kommen könnte aus dem Gazastreifen, aber auch von der Hezbollah im Libanon.
Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Politiker aus Union und FDP haben sich dafür ausgesprochen, auch nach der Fußball-Europameisterschaft die verstärkten Grenzkontrollen fortzusetzen. Sie sehen darin ein wirksames Instrument, um unter anderem Schleuser und andere Kriminelle festzunehmen. Die Gewerkschaft der Polizei hält den Vorstoß für nicht machbar und verweist auf zu wenig Personal und Ausrüstung.
Die deutsche Grenze zu Österreich. Es ist Urlaubszeit, es gibt lange Staus, auch weil kontrolliert wird. Die Reisenden mal verständnisvoll, mal genervt.
Ich finde es jetzt vollkommen unnötig, warum wir da kontrolliert werden sollen. Also ich denke, wir stehen jetzt schon genug im Stau.
Prinzipiell sind Staus natürlich nicht schön. Wenn es allerdings der Sicherheit dient, würde ich es auch in Kauf nehmen, für kurze Zeit im Stau zu stehen.
Um die Sicherheit während der EM zu gewährleisten, hatte das Innenministerium Grenzkontrollen angeordnet. Täglich sind 22.000 Beamte im Einsatz. Allein im Juni nahmen sie unter anderem 150 Schleuser fest. Eine sehr gute Bilanz, meint FDP-Fraktionschef Dürr. Er fordert nun, diese Grenzkontrollen sollten verlängert werden bis auf Weiteres.
Es geht einerseits darum, dass wir die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union gewährleisten, aber andererseits Schleuserkriminalität unterbinden. Und das hat während der Europameisterschaft ja sehr gut funktioniert. Und deswegen halte ich es für bedenkenswert, solche Maßnahmen auch fortzuführen.
Ähnlich sieht es die Union.
Es werden bei den Grenzkontrollen immer wieder auch Drogenschmuggler, Waffenschmuggler, Leute, die mit Haftbefehl gesucht werden, aufgegriffen. Und deshalb sind diese Grenzkontrollen richtig.
Wegen der Fußball-Europameisterschaft gibt es an allen deutschen Außengrenzen noch bis zum 19. Juli Kontrollen. An vielen Grenzen auch noch länger, zum Beispiel denen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. Seit Oktober 2023 bis mindestens noch Dezember zur Bekämpfung der irregulären Migration. Das ist auch der Grund, warum es an der Grenze zu Österreich Kontrollen gibt, schon seit 2015. Sie sollen mindestens bis November fortgesetzt werden. An den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich soll es nach der EM nur die sogenannte Schleierfahndung geben, also verdachtsunabhängige Kontrollen bis zu 30 Kilometer ins Bundesgebiet. Die Grünen geben zu bedenken:
Wenn man es wirklich zu Ende denkt, dann merkt man, dass das natürlich etwas ist, das auch gerade eine sehr starke Belastung für die Polizei darstellt, die dann an anderen Orten, wie zum Beispiel an Bahnhöfen, keine Präsenz zeigen kann.
Wo und in welchem Ausmaß sind Grenzkontrollen sinnvoll? Was kann die Polizei leisten? Die Debatte ist in vollem Gang. In jedem Fall können Grenzkontrollen nicht einfach so verlängert werden. Es braucht immer eine Begründung für die EU-Kommission.
Das Gastgewerbe hat nach eigenen Angaben kaum von der Fußball-EM profitiert. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes DEHOGA gaben 88% der Betriebe an, dass sie keine positiven Effekte verzeichnen konnten. Zufrieden zeigten sich vor allem Biergärten und Kneipen. Befragt wurden mehr als 2700 Betriebe zwischen dem 2. und 10. Juli.
Leere Tische im Gasthaus der Rote Hirsch in Stuttgart. Und zwar 14 mehr pro Tag als noch vor einem Jahr, drinnen wie draußen. Mittlerweile Alltag für Inhaber Christian List, auch während der Fußball-EM.
Wir sind hier mit dem Roten Hirsch in Bad Cannstatt, das liegt 2 Kilometer weg vom Stadion. Wir haben uns erhofft, dass da ganz viele Fans kommen, die hier in den Hotels wohnen. Das war kaum der Fall. Also für uns hat das quasi keinen großen Umsatzgewinn, vielleicht eher sogar einen Umsatzverlust gebracht, weil wir einfach an den Deutschlandspielen, da war nichts los, da waren keine Reservierungen.
Vielen erging es während der EM so, laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. 88% der befragten Betriebe hatten durch die EM keinen positiven Effekt. Den vermelden lediglich 8,1%. Profitiert haben Kneipen, Bars und Biergärten mit Public Viewing, hauptsächlich in den Städten, in denen auch gespielt wurde. Insgesamt hatte die Branche im letzten Halbjahr aber deutliche Gewinneinbußen.
Naja, für uns ist ganz einfach das Problem die Mehrwertsteuerentfristung, dass wir jetzt 19% wieder abführen müssen statt 7%. Das hat die Preise hochgetrieben. Das ist der Hauptfaktor. Mir fehlen einfach 40.000 Euro netto. Und wir haben natürlich zu kämpfen mit gestiegenen Personalkosten. Das ist einfach so.
Mehrere tausend Betriebe müssen deshalb schließen. Der Verband fordert, die Mehrwertsteuer erneut von 19 auf 7% zu senken.
Eine Rückkehr zu diesem reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Abgabe von Speisen, das würde den Betrieben helfen in der jetzigen Situation und vermeiden, dass weitere Betriebe in Deutschland schließen müssen.
Auch Christian List wünscht sich das. Mittlerweile lebt sein Restaurant von Rücklagen. So könne es nicht weitergehen.
Immer mehr Kundinnen und Kunden sind unzufrieden mit der Post. Sie haben sich an die Bundesnetzagentur gewandt, die im ersten Halbjahr mehr als 20.000 Beschwerden zählte. Das sind 25% mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei etwa 2/3 der Beschwerden ging es um verspätete oder verloren gegangene Briefe und bei 1/3 um Pakete, wie die Behörde mitteilte. Der Prozess gegen Hollywood-Star Alec Baldwin wegen eines tödlichen Schusses bei Dreharbeiten ist überraschend eingestellt worden. Der Verteidigung seien wichtige Beweismittel vorenthalten worden, so das Gericht. Baldwin war wegen fahrlässiger Tötung einer Kamerafrau angeklagt. In einem vorangegangenen Prozess war die für die Sicherheit verantwortliche Waffenmeisterin zu 18 Monaten Haft verurteilt worden.
Der Prozess wird eingestellt, verkündet die Richterin. Und Alec Baldwin bricht vor Erleichterung in Tränen aus. Der Schauspieler war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihm drohten bis zu 18 Monate Haft. Am Filmset des Westerns Rust hatte Baldwin 2021 bei Proben einen Revolver abgefeuert, der statt mit Platzpatronen mit scharfer Munition geladen war. Die Kamerafrau Helena Hutchins starb. Er habe die Waffe gehalten, sagte Baldwin damals den Polizisten und habe nichts von der scharfen Munition gewusst. Die Waffenmeisterin, die die Pistole vorbereitet hatte, ist bereits verurteilt. Nun die überraschende Wendung in Baldwins Fall. Die Richterin schloss sich der Verteidigung an. Die hatte der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, wichtige Beweismittel vorenthalten zu haben. Es geht dabei um diese Patronenkugeln, die ein Zeuge vor wenigen Monaten übergeben hatte und die nicht dem Baldwin-Fall zugeordnet wurden. Das Zurückhalten dieser Informationen war absichtlich und vorsätzlich. Wenn dieses Verhalten auch nicht direkt böswillig war, so kommt es dem doch extrem nahe. Alec Baldwin verlässt das Gericht wortlos. Fast 3 Jahre nach dem tödlichen Unfall kann er den Strafprozess hinter sich lassen.
Sexualität ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das war Ruth Westheimers Botschaft. Die renommierte deutsch-US-amerikanische Sexualtherapeutin starb gestern mit 96 Jahren in New York, teilte ihr Manager mit. Bekannt geworden war die Soziologin als Dr. Ruth. Mit ihrer Radioshow, einer Fernsehsendung und mehr als 30 Büchern erreichte sie jahrzehntelang ein Millionenpublikum. Und das bis ins hohe Alter.
Sehe ich gut aus?
Auch mit 90 sprühte Ruth Westheimer noch vor Energie. Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern hat sie ab den 80ern aufgeklärt. Als Dr. Ruth sprach Westheimer in ihren Radio- und Fernsehsendungen über Tabuthemen wie den weiblichen Orgasmus oder Masturbation.
When you are really very horny, when you feel sexually very aroused, ask her to masturbate you.
I would like to see even. Ich wünschte, mehr Männer und Frauen wären keine, wie ich es nenne, sexuellen Analphabeten. Geboren wurde Westheimer in eine jüdische Familie in Hessen. Den Holocaust überlebte sie nur, weil ihre Eltern sie rechtzeitig vor den Nazis in Sicherheit brachten. Wir wurden gerettet mit dem Kindertransport in die Schweiz und sahen unsere Familie nie wieder. Eltern, Großeltern, alle verschwanden. Ihre Familiengeschichte hat sie in einem Comic festgehalten. Nicht nur in Sachen Sex, auch mit Blick auf die Nazi-Vergangenheit ihrer alten Heimat war Ruth Westheimer Aufklärung wichtig.
In vielen Regionen Deutschlands hat es gestern Abend heftige Unwetter gegeben. Einsatzkräfte rückten wegen überfluteter Straßen, Unfällen und Blitzeinschlägen aus. In Baden-Württemberg wurden nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt. In Telgte in Nordrhein-Westfalen richtete ein Tornado Schäden an. Im Allgäu im Süden Bayerns waren die Straßen teilweise weiß von Hagelkörnern.
Es sieht aus, als hätte es geschneit. Aber all das ist Hagel, der gestern Abend im Oberallgäu vom Himmel kam. Nicht mal Hagelnetze konnten da helfen, diese Wohnmobile vor Schäden zu schützen. Diese Superzelle ist die Ursache für das Unwetter. Nicht nur Bayern, auch Baden-Württemberg traf es besonders. Wie hier die Innenstadt von Rastatt.
Es war windig und dieser Regen ist nicht runtergetropft, dieser Regen hat sich gedreht, wie in einem Tornado kann man sagen. Und dann sind die ganzen Stühle und Tische hochgeflogen und auch auf die Autos drauf gestürzt. Und auch die Bäume, also das war echt erschreckend.
Umgefallene Bäume, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen. Polizei und Hilfskräfte im Dauereinsatz.
Vom Unwettergeschehen her ist es jetzt nicht vergleichbar mit dem Ahrtal oder so. Das waren natürlich viel massivere Auswirkungen, aber es ist natürlich sehr punktuell und schlagartig sehr stark gewesen.
Auch in Nordrhein-Westfalen wüteten Stürme. Im Münsterland wurde ein Tornado bestätigt. Auch hier viel Regen.
Die letzten 12 Monate, die wir erlebt haben, die waren die nassesten, die wir in Deutschland seit Messbeginn 1881 erlebt haben. Das ist jetzt keine extrem dramatische Wetterlage gewesen, aber eben relativ lange sind jetzt schon Tiefdruckgebiete über uns hinweggezogen. Und wir hatten relativ selten so ein stabiles Hoch. Und das führte eben dazu, dass wir jetzt so viel Regen in letzter Zeit hatten.
Mittlerweile hat sich das Wetter wieder beruhigt. Heute wurde aufgeräumt.
In knapp 2 Wochen beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Geplant sind auch Schwimmwettbewerbe in der Seine. Um die gute Wasserqualität des Flusses zu beweisen, nahm heute die französische Sportministerin Odea Castera ein Bad darin. Mit ihrem Auftritt kam sie der Pariser Bürgermeisterin zuvor, denn eigentlich wollte diese medienwirksam in die Seine springen. Allerdings erst in 4 Tagen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. Juli.
Morgen bei hohem Luftdruck viel Sonnenschein. Gleichzeitig liegt ein Tief über der Nordsee. In der Nacht, vor allem im Nordwesten sowie im Südosten, noch einige Schauer mitunter Gewitter. An der Nordsee weitere Schauer. Am Tag im Nordwesten dichte Wolken, windig, Schauer sowie Gewitter. Sonst neben Wolken viel Sonne. Vom Osten bis in die Mitte auch gewittrige Schauer. In der Nacht 16 bis 6 Grad, am Tag 19 Grad in Ostfriesland, 28 Grad in der Oberpfalz. Am Montag sonniges Wetter, im Nordwesten weiter ein paar Schauer, ab dem Nachmittag im Westen und Südwesten wieder Schauer und Gewitter. Wechselhaftes Wetter am Dienstag, hier unter Schauer und Gewitter. Am Mittwoch wird es dann noch etwas wärmer.
Um 23.15 Uhr berichten wir in den Tagesthemen mit Jesse Wellmer über die Folgen des israelischen Luftangriffes auf Khan Yunis. Und wir fragen, ob die Montage von Balkonkraftwerken inzwischen wirklich für jeden möglich ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.